Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich begrüße Sie und euch an diesem Morgen. Heute im Gottesdienst wird es um ein Gefühl geben, was vielleicht eines der stärksten menschlichen Gefühle ist, die man haben kann. Es geht um Scham. Ich weiß nicht, ob Sie sich an einen kleinen peinlichen Moment erinnern, den Ihnen vielleicht in den letzten Wochen begegnet ist, aber ihr hört nichts. Wenig, okay? Ist dann versucht zu lösen, wenn nicht, steige ich um aufs andere Mikro. Danke für die Rückmeldung. Scham ist eines der Gefühle, was uns ganz stark in den Griff kriegen kann. Wenn uns etwas Peinliches in den Kopf kommt, was uns vor Jahren passiert ist, dann kann man das manchmal richtig körperlich noch nachempfinden und spüren. Ich hatte einen solchen kleinen, größeren, peinlichen Moment einmal vor 4 Jahren. Wir waren auf einer Hochzeit eingeladen. Und wir sind mit dem Auto von der Kirche zum Ort gefahren, wo gefeiert wurde. Und als ich in das Auto einstieg, habe ich einen großen Schritt gemacht und dann gab es dieses Geräusch. Meine Hose ist gerissen. Da, wo sie auf keinen Fall reißen sollte. Und wir hatten nichts anderes außer ein paar Sicherheitsnadeln. Und so stand ich bei dieser Hochzeit ganz schüchtern und etwas schamvoll in der Ecke, während alle anderen ausgelassen tanzten. Das war, Jugendliche würde sagen, ein Cringe-Moment, ein Moment, der mich heute manchmal noch verfolgt, über den ich aber inzwischen doch gut lachen kann. Und dieses Gefühl, manchmal in der Ecke zu stehen und gerne mit dabei zu sein, aber nicht zu können, darum geht es in diesem Gottesdienst. Wir wollen aber zusammen beginnen, indem wir ein Lied singen, wie schön leuchtet der Morgenstern, die Nummer 70 im roten Gesangbuch, Strophen 1, 4 und 7. Thank you. wollen wir darauf vertrauen, dass Gott heute Morgen mitten unter uns ist und feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Wir beten zusammen und leihen uns dafür Worte aus Psalm 36. Sie finden in dem blauen Gesangbuch unter der Nummer 915. Im blauen Gesangbuch. Ich beginne und lade Sie ein, mit den eingerückten Versen zu antworten. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Bitte mit eigenen Worten. Guter Gott, du hast heute Morgen schon auf uns gewartet, hast dich bereit gemacht, dass du uns empfangen kannst. Und so kommen wir, bringen das mit, was uns beschäftigt aus dieser Woche. Die guten Dinge, die wir erfahren konnten, ein gutes Gespräch, ein aufmunterndes Wort, aber auch die Dinge, die uns auf der Seele lasten. Da, wo wir in Streit geraten sind, da, wo wir ein schlechtes Wort gesprochen haben. Und vielleicht manche Dinge, die schon lange an uns hängen, kleben, ja, die wir nicht loswerden, weil wir uns schämen, weil es uns heute noch verfolgt, wenn wir uns daran erinnern. So bitten wir dich, nimm du uns, was wir nicht tragen können und wollen. Sprich mit deiner Gnade und Wahrheit in unser Leben und erinnere uns, dass wir vor dir liebevoll angesehen sind. Herr, erbarme dich. Spricht Jesus Christus uns heute Morgen zu. Wen der Sohn wirklich frei macht, der ist wirklich frei. Guter Gott, danke, dass du uns freisprichst. Danke, dass deine Gnade und Wahrheit in unserem Leben immer mehr Raum gewinnen dürfen. Erinnere uns heute daran und jeden Tag, der da kommt. Amen. Gemeinsam singen wir, ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Die Nummer 628 im roten Gesangbuch, die Strophen 1 und 2. 628, die Strophen 1 und 2.
Ich lese aus dem ersten Kapitel des Römerbriefes. Paulus schreibt: Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen. Aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. Denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt, wie bei den anderen Völkern. Das bin ich allen schuldig. Ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht das Gute, das er dir getan hat. Halleluja.
Wir wollen zusammen singen, und zwar das Lied Wir glauben Gott im höchsten Thron, die Nummer 184 im roten Gesangbuch, die Strophen 1 bis 5, 184 im roten. Zwei atheistische Filmemacher drehen in einem Predigerseminar einen Film. Sie begleiten die jungen Pfarrer und Pfarrerinnen ein Jahr lang in ihrer Ausbildung. Sie wollen herausfinden, warum man das heute noch macht, Pfarrer werden. Und sie wollen wissen, was diesen Glauben ausmacht, warum man diesen jungen Menschen so wichtig ist, dass sie ihm ihr ganzes Leben widmen. Und in diesem Film, der dabei entstanden ist, den Sie gerne einmal anschauen können, er heißt Pfarrer, gibt es eine Schlüsselszene. Die Vikare und Vikarinnen, die Pfarrer in Ausbildung, sollen eine Sprechübung machen. Sie stehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite stehen die Filmemacher mit ihrer Kamera. Und jeder der Vikarinnen und Vikare soll eine kurze Antwort geben auf die Frage, was ist für dich das Evangelium? Und da ist diese Szene, wie da eine junge Frau steht, eine angehende Pfarrerin. Und man sieht ihr an, wie sie kämpft mit der Antwort um diese Frage. Und schließlich sagt, das ist mir zu privat. Und man merkt, wie sie sich schämt. Schämt sich über ihr Unvermögen, Worte zu finden. Schämt sich über die Flucht, die sie mit ihrer Antwort antritt. Es ist schwierig geworden, über den Glauben zu reden. Selbst Pfarrerinnen und Pfarrern scheint das nicht mehr leicht zu fallen. Über Jahrhunderte lang mussten wir Christen ja auch gar nicht darüber reden, was denn dieses Evangelium ist. Weil wir in einer Gesellschaft gelebt haben, in der so ziemlich alle es einfach geglaubt haben. Und weil wir alle glaubten, dass alle glaubten, war es gar kein Thema, über diesen Glauben reden zu müssen. Auskunft geben zu müssen, was ist denn für dich das Evangelium? Und wenn dann überhaupt, war es die Aufgabe der Profis, der Pfarrerinnen und Pfarrer. Und heute, wo schon lange nicht mehr alle glauben, wo der Glaube zu einer Minderheitsposition in unserer Gesellschaft wird, da fällt es uns plötzlich schwer, Worte dafür zu finden, für dieses Evangelium, diese gute, neue Nachricht. Und manchmal schämen wir uns vielleicht sogar dafür. Ist doch dieser Glaube ziemlich aus der Zeit gefallen? Kann er doch mit den intellektuellen und kulturellen Anforderungen unserer Zeit kaum mithalten? Und es ist doch wirklich auch absurd, an einen Gott zu glauben, der die Welt ins Sein gebracht hat, wenn es der Mensch heute schafft, seine eigene DNA zu entschlüsseln und kurz davor steht, selbst ein schöpferisches Wesen zu werden. Und es ist ja auch wirklich absurd zu denken, dass diese Person Jesus, Gottes Sohn gewesen und auferstanden sein soll. In einer Welt, in der Wunder durch Technik ersetzt werden. Oder? Und da kommt Paulus um die Ecke, schreibt diese zwei Sätze am Anfang seines Briefs an die Gemeinden in Rom. Und ich glaube, schreibt sie uns auch heute. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Ich finde es interessant, Paulus scheint dasselbe Problem gehabt zu haben, wie wir heute. Der Glaube damals musste schon etwas gewesen sein, für das man sich schämen konnte. Und das war er auch. Gerade in Rom, gerade da, wo Paulus hin will. Denn Rom, das war das intellektuelle, kulturelle und politische Zentrum der damaligen Zeit. So wie vielleicht Berlin heute oder New York. Für die Römer mit ihrem Götterkult war der Gedanke, dass es nur einen Gott geben sollte, genauso absurd wie für junge Großstädter heute der Gedanke, dass es überhaupt einen Gott geben soll. Und dass dieser Gott sich auch noch für die Menschen würde kreuzigen lassen, war für die Römer ein Witz. Ja, sie haben sich wirklich lustig darüber gemacht. Kein Gott würde so etwas tun. Und selbst wenn, warum sollte man denn an diesen Gott glauben? An seinen jämmerlichen Gott, der nicht mehr schafft, sich selbst zu retten. Und doch schämt sich Paulus nicht. Warum nicht? Das hat mit dieser guten Nachricht, mit diesem Evangelium zu tun. Die gute Nachricht, schreibt er, ist eine Kraft Gottes. Kraft ist physikalisch eine Energie, die eine Veränderung bewirkt, die einen Zustand, wie er jetzt ist, in etwas anderes verwandelt. Und Kräfte wirken nicht nur im physikalischen Bereich. Mit Muskelkraft wurden einige der beeindruckendsten Bauwerke dieser Menschheit gebaut. Mit Geisteskraft wurde die Relativitätstheorie entdeckt. Mit Kreativität und Vorstellungskraft wurden Bilder wie die Mona Lisa gemalt. Und genauso eine Kraft, noch viel kräftiger und mächtiger, steht im Zentrum des christlichen Glaubens. Es ist eine gute Nachricht, etwas, was ich höre und was mich verändert, so dass ich nicht mehr derselbe bin, der ich vorher war. Es ist eine Neuigkeit, etwas, was ich zuvor nicht wusste. Und die, wenn ich ihr Glauben schenke, mein Leben auf den Kopf stellt. Es ist eine Botschaft, wenn ich sie entdecke, dass sie eine solche Kraft hat, dass sie mein Leben in ein Davor und Danach einteilt. So auch bei Paulus. Denn er ist jemand, der allen Grund hätte, sich zu schämen. Er ist es ja, der damals früher in diesem anderen Leben genüsslich zusah, wie einer der ersten Christen hingerichtet wurde. Er hat die Garderobe, die Mäntel derer gehalten, die Steine geworfen hat. Und er ist es ja, der die ersten Christen verfolgt hat, sie ins Gefängnis bringen wollte. Und da hat er diese einschneidende Begegnung mit Jesus Christus, hört seine Stimme, warum verfolgst du mich? Und stellt sein Leben auf den Kopf. Er kehrt um und wird vom Unterdrücker zum Verbreiter dieser guten Nachricht. Wird vom Verfolger zu einem, der sich verfolgen lässt, um Jesu Christi willen. Das ist diese Kraft, die ein Leben verändern kann. Und es ist eine Kraft, da bin ich überzeugt, die heute noch wirkt. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Paulus diesen Wandel durchmacht und so mutig, ja so schamlos für diese Nachricht eintritt? Müsste Paulus sich nicht zu Tode schämen? Müsste er, Achtung, Sprung zum Anfang vom Gottesdienst, nicht wie ich damals am Rande der Party stehen, beschämt, ausgeschlossen? Er darf dabei sein, aber er sollte sich doch nicht trauen, einer der mutigsten sein, von dieser Botschaft zu reden. Und genau darin liegt einer der Punkte dieser Kraft, die jeden rettet. Also diese gute Nachricht von Gott hat die Kraft, hat die Möglichkeit, Dinge, die uns gefangen nehmen, die uns beschämen, schuldhaft belasten, von uns zu nehmen. Es hat die Kraft, uns zu erlösen von dem, was uns runterzieht, bindet, ins Dunkel kettet. Denn die gute Nachricht ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. So wie Muskelkraft aus Staub und Lehm Pyramiden schaffen kann, so wie Geisteskraft Dinge denken kann, die vorher noch nie denkbar waren, und so wie Kreativität Schönheit hervorbringen kann, so kann Gottes Kraft unser Leben wieder heil machen, ganz machen, es vom Kopf auf die Füße stellen. Und das Spannende ist, diese Kraft, diese gute Nachricht gilt für jeden. Sie galt für Paulus damals, sie galt für Juden, als auch für Griechen, für Römer und sie gilt für uns heute. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Kirche, gerade in einer Zeit, wo weniger Menschen diesen Glauben teilen, dass wir zum einen neu verstehen, worin diese Kraft besteht, dass wir aus ihr heraus leben, unser Leben gestalten und dass wir Worte dafür finden. Worte, wo wir ganz einfach jemanden beschreiben können, warum ich Christ bin. Und was denn diese gute Nachricht ist, die mich sonntags in den Gottesdienst bringt, die mich dazu bewegt, zu beten, mit Gott zu sprechen, in seinem Wort zu lesen, die mein Leben prägt. Das ist eine Aufgabe für uns heute. Ich glaube, sie ist wichtiger als jemals zuvor. Noch einmal, Paulus. Denn die gute Nachricht ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied Nummer 25 im blauen Gesangbuch. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Die Nummer 25 im blauen. Bevor wir beten, noch zwei Sätze. Manchmal ist es so, dass man sich alleine fühlt, wenn diese Frage kommt. Warum glaubst du eigentlich? Warum betest du? Was ist für dich das Evangelium? Und es kann einem dann die Scham ins Gesicht treiben, so wie dieser jungen Pfarrerin. Wenn man denkt, oh, ich weiß nicht, was ich jetzt darauf antworten soll. Und genau darin liegt auch eine Kraft Gottes, dass er das sieht, anerkennt und dass er mit uns ist, gerade auch dann. Und so wollen wir beten zu diesem Gott und ich lade sie ein, lade euch ein, aufzustehen. Wenn wir beten, dann erinnern wir uns an die Verstorbenen, die wir in dieser Woche zu Grabe getragen haben. Wir mussten Abschied nehmen von Anna Turzo, die im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Über ihre Trauerfeier stand das Wort aus dem 2. Korintherbrief. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und auch von Herrn Ernst Dürrschmidt haben wir Abschied genommen, auch im Alter von 91 Jahren. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Guter Gott, wir bitten dich für die Angehörigen dieser beiden Menschen, von denen wir Abschied nehmen mussten. Wir bitten dich, dass du bei ihnen bist, sie begleitest in dieser Zeit der Trauer, dass du ihnen Kraft gibst, ihren weiteren Weg zu gehen und dass sie Ruhe finden, Erinnerungen zu teilen und das, was gut war, wertzuschätzen. Und guter Gott, wir bitten dich für uns. Du siehst, was jeden Einzelnen von uns die Scham ins Gesicht treibt. Erinnerungen, die manchmal uns verfolgen, uns heute noch belasten. Wir möchten dich bitten um deinen Geist, dass er in uns hineinkommt, in uns wirkt und uns die Scham nimmt. Uns klar macht, vor dir müssen wir uns nicht schämen. Du liebst uns so, wie wir sind, nimmst uns an und arbeitest doch mit deinem Geist in uns, dass wir uns verändern. Wir bitten dich für alle Menschen dieser Zeit, in der es so dunkel noch draußen ist, seelisch und psychisch vor Herausforderungen stehen. Wir möchten dich bitten, dass du auch bei ihnen bist, sie begleitest, Menschen um sie herumstellst, die immer wieder Worte des Lichts in ihr Leben hineinsprechen. Wir möchten dich bitten für alle, die uns herausfordern, weil sie uns den Spiegel vorhalten. Segne sie. Und hilf uns, dass wir das Gute daraus mitnehmen. Und alles, was uns persönlich bewegt, bringen wir in der Stille vor dich. Gemeinsam beten wir, wie Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gibt noch Infos aus der Gemeinde weiterzugeben. Die heutige Kollekte, die wir im Ausgang sammeln, ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Vielen Dank für alles, was Sie geben. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 189 Euro. für die eigene Gemeinde. Vielen Dank. Wir laden ein zu den nächsten Gottesdiensten am nächsten Sonntag um 9.30 Uhr hier mit meinem Kollegen Christian Link und Pia Löb und am Sonntag darauf auch hier um 9.30 Uhr. Wir haben bisher immer am ersten Sonntag im Monat in Münster gefeiert um 11 Uhr. Das ist gerade wegen der Umbauarbeiten in Münster nicht möglich. Das heißt auch am 1. Februar Wochenende der Gottesdienst hier. Die Konfis werden dann auf Konfi-Freizeit sein und da freuen wir uns schon sehr darauf und bitten Sie darum, wenn es möglich ist, dass Sie für uns beten, dass wir eine richtig gute Zeit haben. Am Samstag waren wir auch mit den Konfis unterwegs. Wir waren auf der Höri und haben zusammen mit der Gemeinde in Böhringen und der Gemeinde auf der Höri den Konfi-Cup gespielt. Das heißt, die Jugendlichen haben zusammen Hockey und Fußball gespielt. Es war eine richtig gute Zeit und wir haben uns gefreut, dass wir das zusammen mit den anderen Gemeinden machen könnten. Der Spruch der Woche lautet: Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Amen. Wir singen gemeinsam unser Schlusslied. Lass kurz gucken. 170. Genau, wir singen die Strophen 1 bis 4. 1 bis 4. Komm her, segne uns. Gut. Eins bis vier. Bevor wir zum Segen aufstehen, wünsche ich Ihnen noch einen wunderbaren Sonntag und einen guten Beginn der neuen Woche. Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden.